Wollt ihr euch über ein kontroversielles Thema unterhalten?
Immer doch, oder?
Über einen Glaubensinhalt, den viele Menschen heute eher skeptisch gegenüberstellen. Ich habe gestern gelesen, dass nur jeder vierte Deutsche glaubt, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. Das hat eine Umfrage ergeben, die 2016 gemacht wurde. 44% glauben gar nicht dran, 21% sind sich nicht sicher und der Rest hat keine Lust gehabt zu antworten. Aber jeder vierte, ich meine, wenn man bedenkt, dass immer noch ein Großteil der deutschen Bevölkerung, Namenschristen sind zumindest, ist schon bedenklich. Also ein großer Teil von denen nicht mal misst scheinbar der Jungfrauengeburt eine Bedeutung oder einen Wert zu. Also ich möchte mich outen, ich bin stolzer Teil von diesen 25%. Ganz einfach, weil Gott es in seinem Wort sagt und weil ich persönlich auch gar kein Problem mit Wundern habe. Sobald du an Gott glaubst und den ersten Vers in der Bibel glauben kannst, dass Gott die Welt geschaffen hat, dann ist alles andere eigentlich überhaupt kein Problem mehr. Aber ich bin auch überzeugt, dass es eine sehr wichtige biblische Wahrheit ist und warum ich das glaube, werde ich euch gleich erzählen. Eigentlich geht es ja gar nicht so sehr um die Jungfrauengeburt, sondern es geht um die jungfräuliche Empfängnis von Jesus, also um seine Herkunft. Und das ist das Thema, was uns gerade beschäftigt. Die letzte Woche haben wir uns so seine irdische, menschliche Herkunft angesehen, seinen menschlichen Ursprung in den ersten 17 Versen in Matthäus 1. Und da haben wir gelernt, die Höhepunkte ist, dass Jesus ein Nachkomme, ein Sohn Abrahams ist und ein Sohn von David. Die beiden hatten die Verheißung, dass der verheißene Messias, der Retter aus ihren Nachkommen sein wird. Und Jesus war das mütterlicherseits durch seine Mutter Maria, ihren Stammbaum sehen wir im Lukas-Evangelium. Und hier in Matthäus haben wir gesehen, auch durch seinen Stiefvater Josef, der ihn adoptiert hat, die königliche Linie. Und der Messias sollte ja ein König sein auf Davids Thron. Wenn wir jetzt weiterlesen in Vers 18, wir gehen ja Vers für Vers durch die Bibel, machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Da heißt es in Vers 18, mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Da haben wir jetzt ein ähnliches Wort wie das im Vers 1, Ursprung, in Vers 1 Genesis. Diese Wörter kommen aus derselben Wortwurzel im Griechischen, Genos. In meiner Übersetzung werden sie beide mit Ursprung übersetzt. Vers 1 und die nächsten Verse hatten wir seinen menschlichen Ursprung. Hier in Vers 18 haben wir seinen göttlichen Ursprung. Also Vers 1, Ursprung Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und im Vers 18, mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Also Jesus Christus, der Messias, der Sohn Abrahams und der Sohn Davids, wurde geboren von einer Jungfrau. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Und auch das war vorhergesagt im Alten Testament, Jesaja Kapitel 7, werden wir uns gleich anschauen. Aber betont hier, dass Maria schwanger geworden ist, bevor sie mit ihrem Mann zusammengekommen ist. Also nicht von einem Mann, sondern vom Heiligen Geist, von Gott. Nicht in der Art, wie die Heiden oder die griechische Mythologie das glaubt, dass irgendwelche Götter zu Menschenfrauen gekommen sind, sie geschwängert haben oder wie unsere muslimischen Freunde uns das manchmal vorwerfen, weil sie falsch informiert sind. Natürlich glauben wir das nicht. Gott ist Geist und Gott hat nie Sex mit einem Menschen gehabt. Es ist Gotteslästerung, sowas zu behaupten. Aber in Lukas 1 wird uns berichtet, wie Maria schwanger wurde von Gott. Wenn ihr wollt, könnt ihr es aufschlagen. Lukas 1, Vers 30 und die folgenden Verse. Da kommt der Engel zu Maria, verkündet ihr die Botschaft, Gottes Plan. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Also, wir sind mitten in der Vorweihnachtszeit, wir ziehen das ein bisschen vor. Die Läden machen das ja auch. Aber ich glaube, nächster Sonntag ist schon erster Advent, gell? Oder in 2 Wochen? 4 Wochen. Wir Österreicher sind unserer Zeit voraus. Als wir in Österreich waren, da haben die beim Aldi Weihnachtsdeko schon aufgehängt an der Laterne. Haben wir gedacht, wow, die sind ja furchtbar früh dran, dieses Jahr schon im September. Und dann haben wir gemerkt, da wurde ein Film gedreht. Die haben alle Werbefilme für den Aldi, oder Hofer heißt es in Österreich, da in der Filiale, wo meine Eltern wohnen, gedreht. Aber war spannend, haben wir gedacht, was, das gibt's doch nicht im September schon. Wir haben bald November, da ist okay, wenn wir über die Geburt Jesu sprechen, gell? Aber jetzt sind wir total abgelenkt eigentlich. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und seines Königtums wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie wird es zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Heiliger Geist wird uns überschatten, das erinnert uns an die Wolke oder die Feuersäule, mit der Gott in der Wüste sein Volk überschattet hat mit seiner Gegenwart. In Hebräer 9 lesen wir davon, dass die Herrlichkeit Gottes den Versöhnungsdeckel im Allerheiligsten überschattet hat. Maria fragt, wie wird es geschehen? Und die Antwort ist nicht natürlich, sondern übernatürlich. Nicht durch einen physischen Akt, sondern durch eine übernatürliche geistliche Zeugung, ein Wunder. Und Gott, unser Schöpfer, kann Wunder tun. Lass uns vorauslesen hier im Vers 20. Wir kommen dann später zurück zu den anderen Versen. Da lesen wir davon, dass der Engel dann auch dem Josef erschienen ist. Und da heißt es, während er dies überlegte, also Josef hat sich überlegt, sich scheiden zu lassen von Maria, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, das ist die Phrase, die wir immer wieder sehen bei Matthäus, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, Prophet Jesaja, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist: Gott mit uns. Also die Jungfrau wurde schwanger. Zitat hier aus Jesaja 7, Vers 14. Der Herr selbst wird euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Gott mit uns. Das ist, was Jesus war. Er war Gott und er ist mit uns. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ich und der Vater, wir sind eins. Er wurde der Sohn Gottes genannt, lesen wir hier. Und wenn er der Sohn Gottes ist, dann heißt es, er teilt seine Natur, dann ist er Gott. Wenn du Mensch bist und einen Sohn hast, dann ist dein Sohn auch ein Mensch. Selbst wenn er manchmal haust wie ein Schwein, kann vorkommen. Oder wenn dein Hund einen Sohn hat, ein Kind hat, dann ist es ein Hund. Also wenn Gott einen Sohn hat, dann ist er Gott. Das war ganz klar den Juden in ihrem Denken. Und diesen göttlichen Stammbaum Jesus sehen wir in Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und in Vers 3, alles wurde durch dasselbe. Es ist der Schöpfer. Also wir sehen hier Gott bei Gott, ein Hinweis auf unseren einen, dreieinigen Gott. Bisschen kompliziert, aber unser Gott ist ein was? Gott und drei Wers, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Wir können uns das nicht wirklich vorstellen. Gott ist komplizierter, als wir uns vorstellen können. Ist eigentlich beruhigend, denn wenn du deinen Gott völlig verstehen kannst und erklären kannst, dann hast du ihn selber geschnitzt. Aber unser Schöpfer ist der unendliche, ewige, allmächtige, allwissende, allgegenwärtige Gott. Der ist ein bisschen größer als unser Kleinhirn. Also mach dir keine Sorgen, wenn du es nicht verstehen kannst. Ich kann es auch nicht verstehen. Wir können nur annehmen, was Gott über sich selbst bezeugt in seinem Wort der Bibel. Meine muslimischen Freunde sagen zu mir, ihr Christen, ihr glaubt an drei Götter. Aber das stimmt natürlich nicht. Mohammed hat da im Koran auf die Irrlehre einer Sekte wahrscheinlich reagiert, die er für Christen gehalten hat. Aber da sind wir ganz bei ihm. Wir Christen, wir sind Monotheisten. Wir glauben, es gibt nur einen Gott. Aber da ist Vielfalt in dieser Einheit. Und es ist eben der eine, dreieinige Gott. Einer meiner muslimischen Freunde hat zu mir gesagt, zeig mir in der Bibel, wo hat Jesus gesagt, ich bin Gott? Na, er hat es nicht mit diesen Worten gesagt. Aber er hat gesagt, ich und der Vater, wir sind eins. Und wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und er hat gesagt, ich habe Vollmacht, Sünden zu vergeben. Und die Pharisäer haben gesagt, wer kann Sünden vergeben außer Gott? Er hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich habe Leben in mir, wie der Vater Leben in sich hat. Er hat gesagt, ehe Abraham war, bin ich. Also ich bin der Ewige. Und so weiter und so fort. Und die Juden zur Zeit Jesu, die haben genau verstanden, was Jesus gesagt hat. Die haben gesagt, wir wollen dich steinigen, weil du dich selbst zu Gott machst. Und das wollten sie nicht annehmen. Jesus ließ sich als Gott anbeten. Denkt an Thomas. Er hat gesagt, mein Herr und mein Gott. Jesus hat es angenommen. Jesus hat über sich selbst gesagt, das ganze Gericht hat der Vater dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Und dann zeige ich meinen muslimischen Freunden auch ganz gerne, dass Gott der Vater Jesus Gott nennt. Also wenn Jesus nicht genau die Phrase gebraucht hat, ich bin Gott, Gott der Vater hat gesagt, er ist Gott. Und wer will mit ihm streiten? Hebräer 1, Vers 6. Alle Engel sollen ihn anbeten, sagt der Vater über den Sohn. Von dem Sohn aber sagt er, dein Thron, Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also Gott, der Vater, nennt den Sohn Gott und er nennt ihn den ewigen Herrscher und er nennt ihn den Schöpfer und den Herrn in Vers 10. Und du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst. Du aber bist dasselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Also viel klarer kann man es nicht sagen. Also entweder ist Jesus Gott oder du musst Gott einen Lügner nennen und du musst Jesus einen Lügner nennen und das ist nicht heil. Johannes hat es so formuliert, 1. Johannesbrief, Kapitel 2. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Also du kannst nicht leichtfertig an dem Sohn vorbeigehen, ihn ignorieren. Das ist absolut essentiell, wer Jesus ist für dein ewiges Leben, für den Himmel, für die Gemeinschaft mit Gott. Und es ist wichtig, dass Jesus Gott war, denn sonst hätte er seine Mission nicht ausfüllen können. Denn wenn Jesus nur ein Mensch war, oder nur ein Prophet war, dann war er auch ein Sünder wie jeder Mensch, denn es gibt keinen sündenlosen Menschen, der nur Mensch ist. Wenn er nur ein Nachkomme Abrahams war, dann hat er die geistliche Natur von ihm geerbt. aber Adam, ein Nachkomme Adams, habe ich das gesagt, oder Abrahams? Abrahams. Falsch. Wenn nur ein Nachkomme Adams ist, dann hat er die sündige Natur von ihm geerbt. Aber Adam war nicht sein Vater, sondern Gott war sein Vater. Da müssen wir jüdisch denken. Wie letzte Woche. Was Vater Adam getan hat, was mit ihm passiert ist, wir waren in ihm, das ist mit uns passiert. Genauso wie die Bibel Römer 5 sagt, wenn wir in Jesus sind, er ist der letzte Adam, ist das, was mit Jesus passiert ist, mit uns passiert und es gilt für uns. Also nicht Adam war der Vater von Jesus, sondern Gott. Und als solcher konnte er ein sündenloses Leben leben, das er dann als Sühneopfer für uns eingesetzt hat. Und nur deshalb war sein Leben und sein Tod unendlich viel wert. Ich meine, wir haben hier nicht einen besseren Menschen, der sein Leben für einen schlechteren Menschen gibt. Nee, wir haben einen Gottmenschen, der sein Leben für die ganze Menschheit gibt und das potenziell alle retten kann und alle retten wird, die es nur annehmen. 1. Korinther 15 sagt es so, denn da ja durch einen Menschen, Adam, der Tod kam, so kam auch durch einen Menschen, Jesus, die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle starben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Oder Römer Kapitel 5, Abvers 18. Ich lese aus der Neuen Leben-Übersetzung, die ist ein bisschen besser verständlich. Die Elberfelder ist da ein bisschen schwer zu verstehen an dem Punkt. Wie nun die Sünde des einen von Adam, die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen, Jesus, für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Also wenn Jesus nicht Gott ist, dann konnte er dich nicht retten. Dann hast du keine Vergebung der Sünden, dann sind wir noch in unseren Sünden. Dann hätte Gott keine gerechte Grundlage, uns zu vergeben. Aber er musste auch Mensch sein. Er musste auch einer von uns sein. 1. Korinther 15, Vers 21. Denn da durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle starben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Also es brauchte einen Menschen. Nur ein Mensch oder nur ein Mensch konnte unseren Platz einnehmen. Hebräerbrief sagt uns, das Blut von Tieren und Böcken kann unsere Sünde nicht wegnehmen. Unser Retter musste Gott sein und er musste Mensch sein. Beides. Und deshalb lesen wir in seinem Stammbaum weiter im Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch, wurde Mensch und wohnte unter uns. Das Wort war bei Gott, das Wort war Gott, alles wurde durch ihn und das Wort wurde Fleisch, das heißt Mensch. Inkarnation ist der theologische Fachbegriff. Ihr kennt es, ne? Chili con carne, carne ist Fleisch, Inkarnation ist die Menschwerdung. Ja, das sind alle gute Theologen, oder? Wir kennen diese Begriffe schon. Also die zweite Person des dreieinigen Gottes wurde als Jesus Mensch. Und Jesus war völlig Gott und er war völlig Mensch. Er war völlig Gott, weil Gott sein Vater war und er war völlig Mensch, weil Maria seine Mutter war. Und nur so konnte er der Christus sein, der Retter. Wie wir hier lesen im Vers 21. Sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Jehoshua, Joshua, würden wir heute sagen, oder im Alten Testament, heißt übersetzt so viel wie Yahweh rettet. Rettet uns aus der Entfremdung von dem heiligen Gott. Wegen unseren Sünden. Er versöhnt uns mit Gott. Das war seine Mission. Jehoshua, Jahwe rettet, sein Name war sein Programm. Denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Und deshalb war die Jungfrauengeburt wichtig. Das ist nicht nur irgendwie so ein abstraktes Dogma, das ist grundlegend für unsere Errettung. Manche sagen, und es stimmt, zeigen auf, dass das Wort Jungfrau in Jesaja 7, Vers 14 auch einfach nur junge Frau heißen kann im Hebräischen. Und es ist richtig, je nach Kontext konnte dieses Wort im Hebräischen beides heißen. Und in dem direkten geschichtlichen Kontext dort in Jesaja 7 spricht es darüber, dass eine junge Frau jetzt einen Sohn haben wird und bis der so alt ist, dass er Gutes vom Bösen unterscheiden kann, werden die Assyrer gegen die Feinde des Königs Ahas von Juda gekommen sein. Das war das Nordreich Israel, die haben sich mit den Syrern verbindet, mit den Aramäern. Aber diese Prophetie spricht auch über diese Zeit hinaus, genauso wie die Verheißung von Gott an David, an seinen Sohn Salomo, über die Zeit hinaus spricht. Und Jesaja sagt dort in Jesaja 7, es soll ein Zeichen sein für das Haus Davids, also für die ganze Familie Davids, für Davids Nachkommen. Die Jungfrau wird schwanger werden. Oder die junge Frau wird schwanger werden. Ich meine, das wäre kein wirkliches Zeichen, oder? Wenn Gott sagt, ich werde euch ein Zeichen geben, eine junge Frau wird schwanger werden. Okay. Das passiert ständig, oder? Das ist nichts besonders Bemerkenswertes. Aber ich gebe euch ein Zeichen, die Jungfrau wird schwanger werden. Das ist ein echtes Zeichen. Das ist was Außergewöhnliches. Und dass die Juden es prophetisch so verstanden haben, wird auch klar durch die Septuaginta. Das war eine griechische Übersetzung des hebräisch-aramäischen Alten Testaments. Und das Buch Jesaja in dieser Septuaginta wurde wohl so ungefähr um 150 vor Christus von den Juden ins Griechische übersetzt. Und dort im Griechischen haben sie ein Wort gewählt, eben das Wort Jungfrau, hier in Jesaja 7, und es kann wirklich nur Jungfrau heißen, denn für junge Frau gibt es ein anderes Wort im Griechischen. Also ich glaube, das Zeugnis der Heiligen Schrift ist klar und es ist wichtig, dass wir Gott glauben. So viel zu der jungfräulichen Empfängnis von Jesus. Es ist wichtig für uns, für das, wer Jesus ist. Aber lasst uns jetzt zurückgehen hier wieder an den Beginn unseres Abschnittes und uns mal Gedanken machen über diese menschliche Seite, den menschlichen Aspekt dieser ganzen Sache. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Also die beiden waren verlobt und Verlobung war damals eine verbindlichere Sache, als es heute ist. Das lief damals so ab, als die Kinder noch klein waren, vielleicht so 3, 4 Jahre alt, wurden die einander versprochen. Normalerweise haben das die Väter miteinander ausgemacht, wie es heute noch oft üblich ist im Nahen Osten. Ist uns ein bisschen fremd. Wir schätzen die Freiheit, uns den Partner selbst auszusuchen. Aber es war auch nicht immer schlecht, würde ich sagen. Meist haben die Väter wahrscheinlich vernünftigere, rationalere Entscheidungen getroffen als so mancher hormongesteuerte Teenager mit den Schmetterlingen im Bauch. Im Allgemeinen haben die ja damals früher geheiratet als heute, sobald sie geschlechtsreif waren, also mit 14, 15 wurden sie verheiratet. Also Arthur, die Jolene ist ein süßes Mädel, passt auch altersmäßig so ungefähr zu meinen Jungs. Und wir hoffen mal, sie lernen so gut kochen wie ihre Mama und backen. Und ich kenne euch, ihr seid eine gute Familie. Außerdem hast du ein paar Schäfchen mehr als ich, also ist ein guter Deal für meine Familie. Dafür bin ich ein Rabbi und das war ein angesehener Job damals, also ist wieder gut für eure Familie. Und ich habe 2 fesche Jungs und ich biete dir jetzt ausreichend Kamele und Schäfchen an für deine Tochter. Sagen, ich biete dir zwei Trabis und ein paar Arzen mehr und so kommen wir ins Geschäft. Und dann haben wir erstmal die Weichen für unsere Kinder gestellt. Aber bis zur Hochzeit kann noch viel passieren, oder? Unsere ökonomischen Verhältnisse können sich verändern, wir können Mist bauen, unsere Kinder können Mist bauen und innerhalb dieser nächsten 10 Jahre oder so können wir es uns nochmal überlegen, ob wir das wirklich durchziehen wollen. Aber dann ein Jahr vor der geplanten Hochzeit fand die Verlobung statt und da wurde dieser ganze Deal dann festgemacht. Das wird in dem Fall dann bei uns zu Hause stattfinden, Vater des Bräutigams hat die Braut einen Ring bekommen und die haben sich vor Zeugen verlobt. Und dann waren sie rechtlich Mann und Frau, obwohl die beiden noch jeweils im Elternhaus ihrer Eltern gelebt haben und noch nicht zusammengekommen sind. Die haben noch die Finger voneinander gelassen und die haben die Ehe nicht vollzogen. Aber wenn zwei verlobt waren, dann war das verbindlich. Dann waren die nicht länger frei, sich nach dem anderen umzuschauen. Und wenn in der Zeit einer von den beiden mit jemand anderem ins Bett gegangen ist, dann wurde das als Ehebruch gewertet mit allen Konsequenzen. Und so eine Verlobung konnte auch nur durch Scheidung aufgelöst werden. Und dann bei der Hochzeit gab es erstmal eine Riesenparty für 7 Tage. Die fand diesmal dann im Haus oder im Zelt des Bräutigams statt. Da könnt ihr schon mal sparen. Für 7 Tage wurde das ganze Dorf eingeladen. Und dann nach der Hochzeit hat der Bräutigam seine Braut mitgenommen in sein Zelt oder in sein Haus und dann haben sie dort die Ehe vollzogen und dann waren sie verheiratet. Aber sie hatten eben diese verbindliche Verlobungszeit. Das war schon fest, das war die Zeit, wo sie sich dann wirklich kennenlernen konnten. In dieser Zeit, aber ohne dass da auf der körperlichen Ebene schon was lief. Und das ist eigentlich eine gute Sache, wenn wir drüber nachdenken, für die Teenies unter uns, für die jungen Leute. Wir können uns sehr gut über Themen oder über Probleme hinwegschmusen, oder? Und vor lauter Schmetterlingen können wir nicht mehr klar sehen. Also als Anwendung für die Singles heute, wenn du denkst, du hast die Richtige oder den Richtigen gefunden, dann lass erstmal die Finger von ihr oder von ihm. Lern sie erstmal kennen als Freund. Sonst sind dann Äußerlichkeiten hängen bleiben, uns blenden lassen. Oh, sie ist aber so süß. Nee, lass uns auf den Charakter schauen. Nimm dir Zeit, ihn oder sie richtig kennen zu lernen. In verschiedenen Situationen, im Alltag am besten. Ich meine, wenn wir miteinander ausgehen, so ein Date ist total fake, oder? Da zeigt sich jeder von der besten Seite. Alltag ist Realität. Also in dem Sinn ist es wahrscheinlich profitabler zu sagen, hey, ich gehe die Gemeinde putzen, kommst du mit, als lass uns ins Kino gehen. Das ist wahrscheinlich viel aufschlussreicher. Erfahrst du viel mehr über diesen Jungen oder dieses Mädel, für das du dich interessierst. Also beobacht erstmal. Ist er oder sie ein geistig gesinnter Mensch? Betet er, liebt er Jesus? Geht er mit Jesus? Das ist die eine Voraussetzung in der Bibel. Es soll im Herrn geschehen, wenn ein Christ heiratet, heißt es in 1. Korinther 7. Also wenn er oder sie nicht Jesus folgt, dann ist es nicht dran. Ist er diszipliniert? Kann er sich beherrschen? Hat er seine Triebe unter Kontrolle? Ist sie dem Herrn gehorsam? Respektiert sie ihre Eltern? Wenn sie das nicht tut, wird sie wahrscheinlich dich auch nicht respektieren mal. Wie geht er oder wie geht sie mit anderen um? Ist sie streitsüchtig? Ist sie kritisch? Sprüchen heißt, es ist besser, irgendwo in der Wüste zu wohnen, als mit der zänkischen Frau zusammen. Ich meine, schau sie oder ihn dir ruhig mal lange an, mal gut an. Der Punkt ist, du kriegst das, was du siehst, okay? Denk nicht, ich werde ihn ändern mal. Nee, du musst dir überlegen, willst du mit diesem Menschen zusammenleben, bis dass der Tod euch scheidet, den du jetzt gerade siehst. Und zu viele junge Menschen springen zu schnell in die Ehe und erleben dann ein böses Erwachen aus ihrem hormonellen Delirium. Und ich meine, wenn zwei Menschen dem Herrn hingegeben sind, dann wird es funktionieren, aber es wird viel Arbeit sein. Noch einen oder anderen Schmerz hervorrufen. Also es braucht Zeit, um jemanden wirklich gut kennenzulernen. Das ist einfach Weisheit. Und noch ein Wort an die Singles, obwohl es nicht cool klingt in der heutigen Zeit, ist auch ein guter Rat, jungfräulich oder jungmännlich in die Ehe zu gehen. Und es ist eigentlich mehr als ein Rat. Es ist ein Gebot Gottes. Es ist immer noch Gottes Plan für uns, auch für uns in unserer postchristlichen Kultur, wo sich immer weniger Menschen dran halten. Gott liebt dich. Und Gott weiß, dass Sex außerhalb der Ehe, seinem heilen Rahmen, dass es nicht heil ist. Gott ist unser Konstrukteur. Er weiß, wie wir am besten funktionieren. Und deswegen nennt er es Sünde. Weil es zerstört. Es zerstört Intimität, es zerstört Bindungsfähigkeit. Ich möchte euch da ermutigen, einfach Gott zu vertrauen und zu warten. Er weiß am besten, wie wir funktionieren. Es ist schlicht und einfach heil und gut. Ohne Vergleiche mit anderen, ohne irgendwelche alten Erfahrungen und Erinnerungen, ohne Belastung von Schuld und all diese anderen Belastungen in die Ehe zu gehen. Das bringt eine unheimliche Freiheit, eine unheimliche Intimität. Das ist schlicht und einfach gut für uns. Und es ist auch eine gute geistliche Übung, würde ich mal sagen, Selbstbeherrschung zu üben. Denn wirklich, wenn er sich nicht vor der Ehe beherrschen kann, wer sagt dir, dass er sich dann in der Ehe beherrschen kann, wenn du krank bist von mir oder hochschwanger bist? Von dem her ist es auch ein Ding, das Vertrauen baut. Und vor allem ist die Ehe natürlich ein Bild für unsere Beziehung mit Gott. Und er ist treu. Und wir wollen ihm treu sein. Wir wollen dieses Bild nicht trüben. Wir wollen ihm nicht Unehre bringen. Wir wollen ein gutes Licht für ihn sein, ein gutes Zeugnis. Wir gehören ihm. Und er hat so viel für uns getan. Und das ist der Hauptpunkt. 1. Korinther 6 heißt es, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt? Und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid erkauft um einen Preis. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Und wir wollen etwas weggeben, was an jemand anderen, was eigentlich unserem zukünftigen Partner gehört. Also wir können ganz viel lernen von diesem Abschnitt. Das war nur ganz kurz. Aber Josef und Maria waren auf jeden Fall in diesem Verlobungsstadium in ihrer Beziehung. Rechtlich waren sie Mann und Frau. Und jetzt versetzt euch mal rein in diese beiden, in diese Situation. Wir müssen uns immer reinversetzen in die Leute der Bibel. Könnt ihr euch vorstellen, was Gott ihnen zugemutet hat? Hier, was die beiden durchgemacht haben? Es passt nicht ganz so zu dieser, naja, Gott macht alles einfach und schön und reich und gesund Theologie. Könnt ihr euch vorstellen, was es für Maria bedeutet hat, als sie Ja gesagt hat zu Gottes Plan? Als sie gesagt hat, ja, mir geschehe nach deinem Wort. Wisst ihr, was Maria da sagt? Sie sagt, Gott, ich erlaube dir, dass du mein Leben ruinierst und meine Pläne ruinierst und meine Träume ruinierst. Ja, Herr, ich bin bereit, mein Kreuz auf mich zu nehmen und zu sterben, um deinen Willen zu tun. Maria wusste, ihr Ja hat für die Welt das Leben bedeutet, aber für sich selber den Tod bedeutet. Paulus hat übrigens was Ähnliches gesagt. Habe ich gerade in meiner stillen Zeit gelesen. Aber vor der Ehe schwanger zu werden, war der Super-GAU. in der damaligen Gesellschaft. Und ich denke an, ist noch ganz so lange her, ich denke an meine Oma, die vorehelich schwanger geworden ist mit meinem Papa am Land in Österreich vor 80 Jahren. Es war eine Schande, sie durfte den Opa gar nicht heiraten und war Riesendrama, hat ein schweres Leben gehabt. Wie viel mehr zur Zeit Jesu in der jüdischen Kultur? Das war nicht koscher. Und wie gesagt, Untreue in der Verlobungszeit wurde wie Ehebruch geahndet. Im Alten Testament stand die Todesstrafe drauf. Und zur Zeit des Neuen Testaments, wissen wir, durften die Juden die Todesstrafe nicht mehr vollziehen. Aber denkt an die Schande. Nicht nur über Maria, sondern auch über ihren Vater, ihre Mutter, über die ganze Familie. Die Pharisäer haben Jesus im Prinzip als Hurensohn beschimpft, einer untreuen Frau. Für Maria hat es bedeutet, sie war eine Ausgestoßene. Wahrscheinlich wird sie ihren Verlobten verlieren und wer will schon eine Hure heiraten? Das war so die Zukunftsperspektive und ohne Mann standest du damals total leer da. Das war nicht Marias Plan. Und versetzt euch in ihre Eltern, versetzt euch in ihren Verlobten Josef. Was würdest du denken, wenn deine Verlobte, mit der du noch nie intim warst, oder deine Teenager-Tochter als Vater zu dir kommt und sagt, ah, du musst mal mit dir reden, ich bin schwanger. Aber es ist ganz anders, als du denkst. Es ist irgendwie anders. Da war der Heilige Geist und der Engel und ja, klar, und ich bin der Kaiser von China. Und Maria war das natürlich völlig klar, wie abgefahren das klingt. Und sie hat ja nicht gewusst, dass der Engel auch mit Josef reden würde. Für sie war das ein absoluter Glaubensschritt zu sagen, mir geschehe nach deinem Wort. Ich tue das, was Gott will. Ich vertraue darauf, dass er mich trägt. Und was würde Josef denken? Was würde Josef fühlen? Versetzt euch mal in ihn rein. Meine Verlobte, die ich liebe, die eigentlich immer so ein Vorbild war, die so einen guten Ruf hat, die immer so rein war, die hat mich jetzt betrogen mit irgendeinem anderen Kerl. Boah, das passt eigentlich gar nicht zu ihr. Könnt ihr euch reinversetzen, wie das für den Josef war, wie geschockt er gewesen ist und wahrscheinlich wütend und tief verletzt und wie er getrauert hat? Stück weit sich gefühlt, wie Gott sich fühlt, wenn wir ihm untreu sind und ihn vernachlässigen und für andere Dinge leben als ihn. Die Bibel zeigt uns Gott als betrogenen Ehemann, mit einem Herzen eines betrogenen Ehemanns, wenn wir ihm untreu sind. Das ist, wie er empfindet. Mann, wie konnte die Maria mir das antun? Hier unser ganzes Vertrauen zerstören, meine Treue enttäuschen. Und ich bin mir sicher, hat sich gedacht, wer war dieses Schwein, das sich da an meine Frau rangemacht hat. Mann, wenn ich den in die Hände kriege, der kriegt meinen Zimmererhammer hier mitten durchs Hirn. Vielleicht hat er sich auch gedacht, könnte ich das Kind von dem anderen überhaupt lieben? Könnte ich mit einer Untreuen leben? Ich meine, ich liebe die Maria, aber überhaupt, was würden die Leute sagen? Die würden mich auslachen. All diese quälenden Gedanken. Ich finde, dieser Film, Es begab sich zu jener Zeit, weiß nicht, wer den kennt, ist sehenswert, erzählt die Weihnachtsgeschichte. Der hat das so schön dargestellt, wie die sichtbare Schwangere Maria zurückkommt von ihrem dreimonatigen Aufenthalt bei ihrer Tante Elisabeth zurück in ihr kleines Dorf. Und die Leute sind entsetzt. Und der Josef ist geschockt. Und das sieht man ihn, wie er da auf dieses Werkstück, wo er gerade arbeitet, einhaut und total verzweifelt ist. Josef war der Markus Kohl von Nazareth wahrscheinlich. Den haben alle gekannt, der Zimmerer aus Nazareth. Und alle haben geredet über diese Neuigkeit, die Verlobte von dem Josef, die ist schwanger zurückgekommen. Was soll Josef tun? Vers 19 lesen wir, Josef, aber ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Es war der einzige Weg, um seine Ehre zu retten, es sich scheiden zu lassen, sich loszusagen von dieser untreuen Frau. Und eigentlich hat er zwei Optionen. Er konnte das Ganze öffentlich machen, sie öffentlich scheiden lassen, Maria bloßstellen, sie anklagen, anzeigen, vor Gericht bringen. Das wäre so die männliche Macho-Variante gewesen. Und es war wirklich Josefs Entscheidung, ob er das tut. Es gab damals in Israel nicht irgendwie so eine Sittenpolizei, wie es manchmal in muslimischen Ländern gibt. Es war offensichtlich, dass die Maria nicht auf frischer Tat ertappt worden ist und Josef war der Einzige, der das wissen konnte. Also es war die Sache des Geschädigten, so ein Vergehen zur Anzeige zu bringen und im Fall der Verurteilung auch mit das Urteil auszuführen. Es war die eine Option. Es öffentlich machen. Steinigung im Alten Testament. Ausstoßen im Neuen Testament. Oder seine zweite Option war, das Ganze privat zu machen. Ihr so im kleinen Rahmen vor zwei Zeugen einen Scheidebrief auszuhändigen und sich scheiden lassen zu ihr, ohne einen Anklagegrund anzugeben, das Ganze offen zu lassen. Dann hat er ein Stück weit natürlich auch die A-Karte, weil dann wohl einige Leute sicher gedacht haben, Josef, dieser Assi, wahrscheinlich hat er hier seine Verlobte geschwängert und jetzt lasst er sie sitzen, das arme Mädel. Aber er hat sich für die zweite Variante entschieden. Lesen hier, er war ein gerechter Kerl, er war ein guter Kerl, der Josef. Und war noch voller Barmherzigkeit für sie, die ihn betrogen hat in seinem Denken. Und Versöhnung, Vergebung kostet uns immer. Josef hat hier im wahrsten Sinn des Wortes Mitleid gehabt mit Maria. Er hat mitgelitten mit ihr. Aber dann, während er dies überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn das in ihr gezeugt ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist, Gott mit uns. Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Auch das war ein gehorsamer Schritt im Glauben. Glaube beginnt immer mit Gottes Wort. Gott spricht. Da ist eine Verheißung von Gott oder ein Gebot von Gott. Und dann sind wir aufgerufen zu reagieren. Ich achte ihn vertrauenswürdig. Ich vertraue mich ihm an. Er darf der Herr sein in meinem Leben. Er darf mir sagen, wo es lang geht. Und diese Entscheidung, ein Glaubensschritt, ich tue, was er mir sagt, obwohl ich es gerade alles überhaupt nicht verstehe. Und er nahm seine Frau zu sich, heißt es hier. Und indem er das getan hat, hat er Jesus auch als seinen Sohn angenommen. Implizit, öffentlich hat er gesagt, dieses Kind ist von mir. Ich habe die Maria unehelich geschwängert. Auch das war eine Schande damals. Und die Leute haben ihm das nie wirklich abgenommen. Diese Gerüchte darüber, dass Maria gehurt hat, sind nie verstummt. Das haben sie Jesus noch vorgeworfen, 30 Jahre später. Aber Josef hier hat sich für seine Frau erniedrigt. Er hat sich in den Augen der Menschen zum Waschlappen gemacht. Vielleicht ausgelacht und gesagt, das lässt der Kerl mit sich machen. Es wird auch uns immer wieder passieren, wenn wir uns entscheiden, dem zu folgen, was Gott uns sagt. Manchmal werden Leute lachen über uns. Also diese zwei jungen Leute, Josef und Maria, das sind absolute Vorbilder für uns. Die Frage für uns persönlich ist, was darf Nachfolge dir kosten und mir kosten? Welche Entscheidungen triffst du unter Druck? Sei es finanzieller Druck oder sozialer Druck oder emotionaler Druck. Jesus war ein Vorbild in dem Ganzen, natürlich. Als er im Garten Gethsemane war und vor lauter Stress ihm das Blut von der Stirn runtergetropft ist. Und er hat trotzdem gesagt, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und dann lesen wir hier, er nahm seine Frau zu sich und er erkannte sie nicht. Das heißt, er war nicht intim mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Und er nannte seinen Namen Jesus. Und nachdem Maria den Jesus geboren hatte, hatten Josef und Maria noch weitere Kinder. Das war damals ganz normal, viele Kinder zu haben. Da spricht auch überhaupt nichts dagegen. Da ist nichts Unheiliges dran. Die katholische Kirche hat diese Lehre von der ewigen Jungfräulichkeit von Maria aufgestellt, hat keinen Rückhalt in der Bibel. Im Gegenteil, in Matthäus 13, Vers 55 sagen die Leute aus Jesu Heimatstadt Nazareth, ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Und ja, auch die Cousinen und die Cousins wurden damals Brüder und Schwester genannt, genauso wie der Enkel, ein Sohn des Opas genannt wurde. Aber in dieser Stelle wurden keine Onkels und Tanten erwähnt. Also natürlichste Auslegung ist einfach, dass es hier von seiner natürlichen Familie spricht, von seiner direkten Familie, von seinen Eltern, von seinen Brüdern und von seinen Schwestern. Aber das ist für uns gar nicht so wirklich wichtig. Vers 25 heißt es, er nannte seinen Namen Jesus, Jehoshua, Jahwe rettet. Er wird uns von unseren Sünden retten. Das ist wichtig. Hast du das schon für dich angenommen? Das ist die allerwichtigste Frage in deinem Leben. Lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir für diese Vorbilder, die du uns gibst in deinem Wort. Vater, gib uns auch dieses Herz. Das sagt alles dir zur Ehre, egal was es uns kostet. Herr, wir beten, dass im Vater unser dein Reich komme, dein Wille geschehe. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Gib uns diese Herzen, Vater, und wenn wir uns da irgendwo in einem faulen Kompromiss befinden oder auf einem falschen Weg, führ uns zurück. Gib uns ein bußfertiges Herz, das zurückkehrt auf den heilen Weg, auf deinen Weg, das dich ehren will. Und Jesus, vor allem wollen wir natürlich dir danken, dass du dich so sehr erniedrigt hast. Im Philipperbrief lesen wir davon, dass du dich erniedrigt hast. Du warst Gott und hast dich entleert und äußerst und wurdest Mensch, hast Knechtsgestalt angenommen. Wir können das nie verstehen, was es für dich als Gott bedeutet hat, Mensch zu werden. Und dann lesen wir da weiter. Und als Mensch erfunden hast du dich nochmal erniedrigt, als bis zum Tod am Kreuz, bis zum allerletzten Schwerverbrecher. Du hast unseren Platz eingenommen, damit wir deinen Platz einnehmen können als Söhne und als Töchter. Dafür sind wir so dankbar. Und Herr, ich bitte dich, dass das für uns nie normal und selbstverständlich wird, sondern Herr, dass wir immer tief